ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute mit dem Thema Flucht vor Trump. Wie bedroht ist die Wissenschaft in den USA? Ich bin Michael Riesel. Eine türkische Studentin, die auf offener Straße festgenommen wird, angeblich weil sie bei pro-palästinensischen Protesten mitmacht. Universitäten, die staatliche Zuschüsse verlieren, wenn sie sich für Gleichstellung einsetzen. J.D. Vance, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der sagt, die Professoren sind die Feinde. Nachrichten aus Amerika, Schlaglichter auf einen akademischen Betrieb unter Druck. Während Donald Trump beteuert, er wolle die Wissenschaft von Ideologie befreien und Antisemitismus bekämpfen, sprechen seine Kritiker von einem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit, einem Klima der Angst. Forscher wie der Historiker Timothy Snyder wollen die USA verlassen und die Frage drängt sich auf. Richtet sich die führende Wissenschaftsnation der Welt gerade selbst zugrunde? Will der laute Mann im Weißen Haus nach dem globalen Handel mit Waren auch den freien Austausch der Gedanken zerstören? Und was, wenn es ihm gelingt? Darüber wollen wir reden. Hier im Forum bei SWR Kultur mit René Pfister vom Magazin Der Spiegel. Er berichtet als Korrespondent aus den USA. Mit dabei ist außerdem Professorin Dr. Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und von der Stanford University in Kalifornien der Literaturwissenschaftler Professor Dr. Adrian Daub. Herr Daub, Stanford ist eine der weltweit namhaften Elite-Universitäten, gegen die Trump gerade zum Großangriff bläst. Wie ist die Stimmung an Ihrer Universität? Wie groß ist die Nervosität?
Die Nervosität ist groß. Die Stimmung ist bisher noch verhalten. Sie haben das angesprochen. Die Regierung scheint sich individuelle Unis gerade rauszupicken. Also es gibt gewisse politische Weisungen aus Washington, die alle Unis betreffen und die uns, sagen wir, insbesondere betreffen. Aber rausgegriffen, wie, sagen wir, Columbia oder zuletzt Brown, Northwestern, glaube ich, sind wir bisher noch nicht. Also man hat das Gefühl, dass die Administration sich immer noch ein bisschen duckt und hofft, dass es irgendwie dabei bleibt. Und das glaubt wirklich auch nur sie.
Die Administration duckt sich, sagen Sie. Sie sind Deutscher, leben seit über 20 Jahren in den USA, haben eine Arbeitserlaubnis, eine sogenannte Green Card. Die kann aber auch wieder entzogen werden. Außerdem sind Sie Direktor des Michelle Clayman Institute for Gender Research. Und wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, für den Kampf, den Donald Trump gerade gegen die Universitäten führt, sind Sie die perfekte Zielscheibe. Wie genau überlegt man sich da gerade, was man sagt, gerade in der Öffentlichkeit?
Ich bin schon vorsichtiger geworden, das muss man leider sein. Es hängen ja auch viele von mir ab. Ich war also im Lehrstuhl bei einem Institut, es geht ja nicht nur um mich, es geht auch um Postdoktoranden, Postdoktorantinnen, es geht um Studierende, die davon abhängen. Wir haben Administratoren, wir haben Staff und so weiter und so weiter. Ich habe selber persönlich nehme kein Blatt vor den Mund, aber ich denke mir immer schon, wenn das jetzt das ist, weswegen du im Flieger zurück nach Europa landest, ist es das auch wert gewesen.
Trump setzt ja die Universitäten unter Druck. Er kürzt Gelder für Forschungsprojekte, für alles, was mit Gender zu tun hat, für die Entwicklung von Impfstoffen, die Klimaforschung. Betroffen sind aber auch die Krebstherapie, weil der weltweit größte Geldgeber in diesem Bereich, das National Institute of Health, die Zahlungen eingestellt und tausende wissenschaftliche Mitarbeiter entlassen hat. Gibt es denn in all diesen Maßnahmen einen roten Faden, den Sie erkennen, oder ist das alles Willkür?
Naja, ich denke, es ist einerseits, wie Sie sagen, also ideologisch begründet wird es eben über so, es geht darum, die Wokeness oder DEI, also Diversity, Equity and Inclusion auszutreiben, aber die eigentlichen Kürzungen haben damit sehr, sehr wenig zu tun. Sie haben recht, also in meinem Institut sind noch bisher keine Gelder gestrichen worden, dabei müssten wir eigentlich eines der ersten Ziele sein. Unseren KollegInnen in der Krebsforschung geht es da noch schon ganz anders, nicht? Also es ist sehr, sehr seltsam eigentlich, wie da vorgegangen wurde. Das Ziel scheint zweierlei zu sein. Erstens eine Restrukturierung der Universität zu einer größeren Hörigkeit hin, sowohl innerhalb der Universität als auch der Universität gegenüber dem Gesetzgeber, also gerade dem Föderalen, also in Washington. Und das Zweite scheint tatsächlich zu sein, einfach die Universität als Gegenöffentlichkeit sozusagen auszuschalten, als kritische Stimme auszuschalten.
Frau Ittel, Sie haben selbst viele Jahre in den USA studiert, bezeichnen die USA als Ihre akademische Heimat. Erkennen Sie diese Heimat gerade wieder?
Ich hatte schon Schwierigkeiten bei der ersten Wahl von Trump, das noch als meine Heimat zu bezeichnen, beziehungsweise fühlte mich plötzlich heimatlos. Und das ist natürlich jetzt noch viel extremer, dass genau diese Dinge, die wir ja auch immer sehr geschätzt haben, die auch die USA für uns hier in Deutschland dann eine so starke Forschungspartnerin gemacht haben, gehen natürlich jetzt, werden hier natürlich jetzt gerade zu Boden gestampft. Und nein, ich erkenne die Heimat derzeit gerade nicht wieder.
Jetzt könnte man ja sagen, das ist alles weit weg, aber Wissenschaft, das liegt ja in der Natur der Sache, ist keine national begrenzte Sache. Welche Folgen hat das, was gerade in den USA passiert, für uns?
Na, das ist ja gar nicht weit weg, weil wir ja natürlich sehr eng, ich hatte es eben schon mal auch erwähnt, sehr, sehr eng mit USA zusammengearbeitet haben. Wir, meine ich jetzt, wir deutsche Wissenschaft in dem Fall, viele, viele Kooperationen haben und natürlich auch viele Personen, die entweder bei uns sind oder dort forschen. Ne? Wir haben hier einen in der Runde sitzen, ne? Und da sind die Kooperationen eigentlich einfach sehr, sehr eng, auch zwischen Universitäten. Und deshalb betrifft uns das hier vielleicht natürlich nicht genauso bedrohlich, aber es ist schon sehr nah dran, also sehr eng. Und wir verfolgen das täglich und sind sehr besorgt über die weiteren Entwicklungen.
Und diese Netzwerke, von denen Sie sprechen, die sind jetzt in Gefahr?
Ja, natürlich. Wenn wir nicht mehr einreisen können, dann sind die sehr in Gefahr. Dann können wir die Kooperationen nicht mehr weiterführen, wenn uns die, es gibt ja den berühmten Fragebogen, der Deutschland noch nicht erreicht hat, aber wo die amerikanische Regierung über die Kooperationen auch spezifische Fragen stellt. Da geht es auch um Diversität, da geht es um Themen, Klimaforschung, Themen, die in diesen Kooperationen bearbeitet werden. Und wenn daraufhin dann die Gelder gekürzt werden, sind natürlich dann auch die Netzwerke beschädigt.
Herr Pfister, Budgets kürzen, unliebsame Studenten ausweisen, Forscher vergraulen. In Deutschland reagieren die meisten mit großer Empörung auf die Art und Weise, wie die US-Regierung mit den Universitäten umspringt. Wie ist das in den Vereinigten Staaten selbst? Wie groß ist da der öffentliche Aufschrei?
Na, der ist noch sehr begrenzt, würde ich sagen. Also das, was wir ja erleben mit den Universitäten, ist ein Teil eines größeren Programms, würde ich sagen. Da sind die Universitäten ganz stark betroffen. Die Medien aber auch, letztlich auch der Verwaltungsapparat. Und das Ziel ist, all das, was Trump und seine Leute letztlich als Gegner identifiziert haben, zu bekämpfen, entweder zu zerstören oder auf Linie zu bringen. Und ich glaube, da gibt es Widerstand dagegen. USAID ist ein anderes Beispiel, also die Entwicklungshilfebehörde, die ja im Grunde ganz zerschlagen worden ist. Der Widerstand dagegen ist im Moment noch überschaubar. Ich finde es gerade erstaunlich, ehrlich gesagt, dass die Universitäten sich so wenig dagegen wehren, weil in meiner Sicht, wenn es Institutionen gibt oder wenn es Universitäten gibt irgendwo auf der Welt, die die Kapazitäten haben, sich gegen so einen Anschlag zu wehren, dann sind es ja amerikanische Elite-Universitäten, die auf einem riesigen Endowment sitzen, oft also auf einem milliardenschweren Vermögen. Und es gäbe ja die Möglichkeit für Columbia, hätte es die Möglichkeit gegeben, in New York zu sagen, also wir akzeptieren das nicht, die Mittelkürzung, die Trump uns auferlegt hat. Und wir klagen dagegen vor Gericht und verlassen uns in der Zwischenzeit auf die Mittel, auf denen wir sitzen. Aber das haben die ja nicht gemacht. Und das ist ja das Erstaunliche, finde ich. Also wie wenig der Widerstand in den Universitäten selber existiert, obwohl diese Universitäten finanziell zumindest für eine gewisse Zeit den Atem hätten, diesem Druck standzuhalten.
Ja, das ist ja gar nicht so, dass es nicht nur keinen Widerstand gibt, sondern manche Universitäten agieren ja auch im vorauseilenden Gehorsam. Ne? Also ich kenne Kolleginnen, die ihre Institute wo sie Antidiskriminierung oder Diversität beforschten, schon umbenennen mussten. Und wir wissen ja auch alle, dass das University of California System schon die Statements für Diversität nicht mehr verlangt von ihren neuen Kandidatinnen. Ne? Das sind ja Aktionen, es gibt sicherlich andere Beispiele noch, die also jetzt nicht nur den fehlenden Widerstand sehr erstaunlich machen, sondern eben auch diesen vorauseilenden Gehorsam doch sehr, worüber wir uns sehr wundern.
Mhm. Also was Herr Pfister beschreibt, ist natürlich real. Man hätte wirklich gedacht, es explodiert und dazu ist es überhaupt noch nicht gekommen. Ich zögere immer etwas, wenn wir von den Universitäten reden, weil ich glaube, sowohl Herr Pfister als auch Frau Ittel denken natürlich vor allem an die Professorenschaft und an die Administration. Aber das sind eben auch nur gewisse Teilhaber an diesem Riesenprojekt Uni in USA. Und zunächst einmal ist ja der Druck, wird ausgeübt von der Trump-Regierung ganz bewusst auf die Präsidialämter an den Unis. Und ich denke, da haben mir die Voraussetzungen auch schon Anfang des Jahres Angst gemacht. Ich habe gedacht, diese Menschen knicken ein. Aus mehreren Gründen. Erstens, der Unipräsident war lange Zeit ein reiner Spendeneintreiber und hat eben mit irgendwelchen wohlhabenden Sponsoren das Footballspiel sich angeschaut und geguckt, wollt ihr nicht mal 50 Millionen spenden oder sowas. Diese Menschen sind ehrlich gesagt tendenziell etwas überfordert, von plötzlich in die hohe Politik geworfen zu werden. Aber das wurden sie ja letztes Jahr schon, nicht? Also seit letztem Jahr wissen viele Amerikaner, wie die UnipräsidentInnen heißen. Und wir wissen das vor allem, weil sobald man den Namen von einer von denen kennt, sie geschasst wird. Und ich glaube, das ist sozusagen auch eine Disziplinierungsmaßnahme für diese Menschen gewesen. Viele dieser Unis werden von Caretakers im Grunde genommen, also von Interim-Präsidenten geleitet. Die haben natürlich auch keinen großen Rückhalt. Und gerade in Columbia hat man den Eindruck, dass die Trump-Regierung gar nicht mal wirklich mit der Präsidentin verhandelt hat, sondern wirklich mit dem Board of Trustees. Das heißt also eigentlich mit wohlhabenden Sponsoren, ehemaligen und so weiter und so weiter. Und die sind halt tendenziell eher auf Trump-Linie. Das heißt, es ist nicht mal so, dass irgendwie Trump mit den Menschen verhandelt, die seinen Vizepräsidenten als der Feind bezeichnen, sondern im Grunde genommen mit seinen eigenen Spendern. Mhm. Insofern überrascht es mich, also ich hätte schon gedacht, dass da mehr kommt, aber ich hatte ehrlich gesagt schon ein ungutes Gefühl im Januar, gerade deswegen.
Herr Pfister, Herr Daub spricht die Columbia University an. Das war ja eine von Trumps ersten Maßnahmen, diese Universität in New York, den staatlichen Geldhahn zuzudrehen. Insgesamt 400 Millionen sollten gestrichen werden. Columbia gilt als das Zentrum der landesweiten pro-palästinensischen Proteste nach dem 7. Oktober. Proteste, die umstritten waren, umstritten sind, weil dort nach Meinung vieler Aktivismus in Antisemitismus umschlägt. Und genau damit rechtfertigt Trump auch seinen Feldzug gegen die Unis mit dem Kampf gegen Antisemitismus, zu Recht?
Also das ist natürlich jetzt wirklich ein kompliziertes Feld. Also es gibt eine Politisierung des Kampfes gegen den Antisemitismus, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, was wir erlebt haben nach dem 7. Oktober war natürlich auch, dass es eine Unfähigkeit gab, gegen diesen Antisemitismus an amerikanischen Universitäten vorzugehen und das sich klar zu positionieren. Also das erste Beispiel war die Präsidentin von Harvard, Claudine Gay, die nach Washington zitiert wurde zu einer Kongressanhörung. Und klar war das ein politisches Spektakel der Republikaner. Aber als Claudine Gay dann auf die Frage, ob es zulässig sei, zum Völkermord an Juden aufzurufen an der Harvard University, als sie dann sagte, das kommt auf den Kontext an, da fand sie dann auch kein Demokrat mehr, der sie verteidigt hat. Ja? Und es ging dann nicht mehr lange, dann ist sie zurückgetreten. Und ich glaube, das ist natürlich schon das Symptom von einem tieferen Problem, das sich an den amerikanischen Universitäten jetzt auch, ich würde es mal sozusagen, ein intellektuell veredelter Antisemitismus rausgebildet hat. Mhm. Ja, Columbia ist auch die Universität, wo letztlich ganz stark diese Ideologie entwickelt wurde, dass Israel ein siedlerkoloniales Projekt sei und damit letztlich ein illegitimes Projekt. Und deswegen, glaube ich, ist die Kritik von rechts, dass sich da ein Antisemitismus herausgebildet hat, nicht unberechtigt. Also wenn man auch zum Teil gesehen hat, wie auf den 7. Oktober reagiert wurde, das ja zum Teil wirklich auch zum Teil von Columbia-Professoren begrüßt wurde, das ist ein Teil von einem Antisemitismus, der wirklich auch bekämpfenswert ist. Mhm. Jetzt schlägt es natürlich, und das ist gar keine Frage, in eine ganz, ganz andere Richtung aus, dass dieser Kampf gegen Antisemitismus benutzt wird, um die Universitäten politisch auf Linie zu bringen. Und ich finde, das ist natürlich so ein Phänomen dieser Trump-Ära. Das sieht man jetzt auch bei dem ganzen Streit um die Zölle. Es gibt in der Trump-Bewegung eine Kritik, die real und berechtigt ist. Also so wie es, glaube ich, eine berechtigte Kritik gibt auf der Rechten, dass die Universitäten insgesamt zu weit nach links gerutscht sind, gibt es eine berechtigte Kritik im Trump-Lager, dass die Demokraten zu wenig ein Auge dafür hatten, wie die Globalisierung letztlich den mittleren Westen ruiniert hat, wie ganz viele Leute ihren Job verloren haben. Aber es schlägt halt immer jetzt sozusagen viel zu stark in die andere Richtung aus. Also Sie haben ja diese Rede erwähnt, die J.D. Vance gehalten hat. Die Universitäten sind der Feind. Das war im Herbst 2022, wenn ich mich richtig erinnere, in Florida. Ich war da dabei. Ich habe mir die Rede damals angehört, habe dann später auch mit Vance geredet. Die Konsequenz, die die Republikaner daraus ziehen, aus dem, was sie kritisieren an Universitäten, ist eben nicht, dass man sagt, okay, wir wollen eine Korrigierung, dass die Universitäten wieder stärker ein Marketplace of Ideas werden, sondern wir wollen eine Ideologie durch die andere ersetzen. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht das Problem.
Herr Daub, vor kurzem haben über 3000 jüdische Professoren und Studenten einen Aufruf unterzeichnet, nicht in unserem Namen. Darin heißt es, Trump würde Juden als Schutzschild benutzen. Das ist die eine Seite. Die andere, Zeltlager, die von der Polizei geräumt werden, besetzte Hörsäle, Vandalismus, dazu die Berichte über Belästigungen von jüdischen Studierenden, denen die Columbia University dann angeboten hat, online am Unterricht teilzunehmen, wenn sie sich auf dem Campus nicht mehr sicher fühlen. Vor dem Hintergrund kann man es den Leuten verdenken, wenn sie den Eindruck haben, dass an den Universitäten Chaos herrscht, wenn Forderungen laut werden wie, da muss mal jemand richtig aufräumen.
Da sollte man nicht drauf aufspringen. Ich glaube, Herr Pfister hat schon genau klargestellt, warum. Erstens, es gibt in den USA, gesetzt einmal das Problem bestünde, genauso wie die Trump-Regierung es beschreibt und wie Sie es gerade beschrieben haben, dann gibt es in den USA natürlich rechtliche Mittel. Das wäre Title VI des Civil Rights Act. Wenn eine Uni in systematischem Umfang die Rechte von einer Minderheit, in diesem Fall jüdische StudentInnen, missachtet, dann gibt es ein Prozedere dafür. Und da können am Ende des Prozederes tatsächlich Aberkennungen ganz vieler staatlicher Gelder stehen. Nur, dieses Prozedere hat Trump nicht angestrengt. Er sagt irgendwas über Antisemitismus und stellt dann den Geldhahn ab. Also die USA waren bis vor kurzem noch ein Rechtsstaat. Das heißt, natürlich gibt es da rechtliche Handhabe. Die wurde aber bewusst nicht angewendet. Und stattdessen wurden solche Aktionen nebengebracht. Also ich glaube, daran kann man schon erkennen, dass diese 3000 KollegInnen genau recht haben. Sie werden als Vorwand benutzt, weil eben, wenn es der Trump-Regierung wirklich um das Angehen eines Problems ginge, das Recht der USA sehr wohl eine Handhabe ihnen in die Hand gibt, der sie sich aber nicht bedienen, weil sie eben, wie Herr Pfister auch sagt, den Feind schlagen wollen. Und man sollte auch sagen, dass eine Aussage wie die von Claudine Gay, dass es darauf ankäme, es käme auf den Kontext an, natürlich auch, na gut, es war ungeschickt, das damals zu sagen, das ist aber als faktische Aussage nicht falsch. Die UnipräsidentInnen mussten im letzten Jahr über die Fallstricke springen, die unter anderem eben auch republikanische, aber allerdings, wie Herr Pfister auch sagt, nicht nur republikanische PolitikerInnen ihnen in den Weg gestellt haben. Also zum Beispiel in Stanford oder in Kalifornien generell ist es uns nicht gestattet, Studierende wegen reiner Meinungsäußerungen aus der Uni zu nehmen. Selbst wenn uns diese Meinungen, sagen wir mal, betreffend des 7. Oktober wirklich absolut schockieren. Nicht? Das heißt, Leonard Law, das ist seit 1992, steht das im Gesetzbuch und es steht da, weil Republikaner Angst hatten, dass konservative Studierende nicht frei ihre Meinung sagen dürfen auf dem Campus. Das heißt, Frau Gay hätte an Stanford buchstäblich recht gehabt. Sie hätte gesagt, wir müssten, wenn wir wissen wollen, ob wir einen Studierenden wegen politischen Engagements der Uni verweisen können, müssten wir gucken, ob das vom ersten Verfassungszusatz gedeckt ist oder nicht. Das heißt, es kommt auf den Kontext an, wäre in dem Fall absolut richtig. Das heißt, es ist auch, die Unis spielen sozusagen nicht auf einem Level Playing Field. Sie spielen vielmehr auf einem Playing Field, das eben vermint wurde über die letzten 30 Jahre, insbesondere von denselben Menschen, die sich jetzt eben aufregen über den Campus und versuchen sozusagen aus dem Chaos sozusagen politisches Kapital zu schlagen.
Frau Ittel, die Diskussion über Campusbesetzungen, über antisemitische Demonstranten, die hat es ja auch bei uns gegeben. Wissenschaftler, die Studentenproteste an der Freien Universität Berlin unterstützten, wurden von der Bild-Zeitung als Universitäter diffamiert. Und aus dem Haus von Ex-Bildungsministerin Stark-Watzinger hat man ihnen mit förderrechtlichen Konsequenzen gedroht. Mal etwas ketzerisch gefragt, sind wir Deutschen wirklich in der Position, den Amerikanern zu erklären, wie Wissenschaftsfreiheit geht?
Ja, und die Wissenschaftsfreiheit steht bei uns im Grundgesetz und insofern können wir sie vielleicht nicht erklären, aber sie hat schon eine sehr starke Basis hier in Deutschland. Und ich habe jetzt eben mit Interesse zugehört, weil viele der Mechanismen oder Prozesse, die jetzt in USA ja natürlich auch sehr in die Medien getragen wurden und die auch noch auf extremere Weise dort dann auch zum Absetzen von Präsidentinnen geführt haben, haben wir hier in Deutschland natürlich auch sehr stark diskutiert. Und wir sind auch, also gerade in der Rolle der Hochschulleitung, plötzlich von, wir mussten uns zu politischen Akteuren entwickeln, was in den früheren Zeiten eigentlich undenkbar war, weil wir eben Räume schaffen sollten und wollten und sahen das auch als Ziel einer Universität an, die eben die Meinungsfreiheit zulässt. Ne? Und also unterschiedlichste Meinungen eben und die Reflexion über unterschiedlichste Meinungen eben nicht nur zulässt, sondern eben auch befördert, weil wir dadurch natürlich auch einen Mehrwert in der Reflexion für unsere Mitglieder sahen. Und das ist natürlich dann ein ganz anderer Druck, der in letzter Zeit entstanden ist, weil wir uns eindeutig positionieren mussten. Und deshalb ist da auch nochmal also die Aussage, das kommt auf den Kontext an, war sicherlich, eben wurde es schon gesagt, auch eine ungeschickte Aussage in diesem Moment. Nur auf der anderen Seite ist es genau das, ne? Reflexionsräume schaffen und eben sich nicht politisch in die eine oder andere Seite drängen lassen. Und hier würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass dieser ganze Streit ja ein gefundenes Fressen ist. Ne? Also kommt es wirklich einer Trump-Regierung darauf an, ob man jetzt anti-israelisch oder pro-palästinensisch argumentiert oder ist es einfach ein Kontext, ein sehr willkommener Kontext, Universitäten auch da an den Pranger zu stellen?
Ich finde sozusagen, wir müssen zwei Dinge trennen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sozusagen, das ist immer mein Argument letztlich für den Erhalt einer gesunden Demokratie, auch irgendwie sozusagen die Selbstreflexionsfähigkeit des linken Lagers zu erhalten. Ich glaube, wenn man sich anguckt, was da geschehen ist, also sozusagen welche Ideologie an amerikanischen Universitäten zur Delegitimierung des israelischen Staates entwickelt worden ist, wenn man sich anguckt, wie Claudine Gay eben sich geäußert hat, wenn Claudine Gay gefragt worden wäre, also ist es okay zum Mord an allen Homosexuellen aufzurufen an der Harvard University, glaube ich nicht, dass sie gesagt hätte, es kommt auf den Kontext an. Ja, das haben ja damals auch viele Demokraten gesagt. Also ich glaube, das hatte auch schon einen politischen Hintergrund. Und ich glaube, wenn man sich eben anguckt, in welche Richtung die amerikanischen Universitäten gegangen sind, dann ist es eben wichtig, dass jenseits des Drucks und auch des Zerstörungswillens von Trump jetzt ja auch irgendwie von sich aus von den amerikanischen Universitäten so einen Reflexionsprozess einsetzt. Also haben wir nicht auch Fehler gemacht? Also Claudine Gay zum Beispiel war lange die Dekanin der größten Fakultät Künste und Wissenschaften in Harvard und es gab 2016 einen Artikel in der Studentenzeitung in Harvard, dass sich 3% der Professoren dieser Fakultät noch als konservativ bezeichnen oder einschätzen würden. Und ich glaube, wenn es so eine große Diskrepanz gibt zwischen letztlich der Gesellschaft, für die man ja in Anspruch nimmt, die Elite zu bilden, und der politischen Ausrichtung von so einer Fakultät, dann gibt es natürlich ein Problem. Also wenn man letztlich so eine intellektuelle Monokultur zulässt, dann ist es dann auch kein Wunder, dass sich dagegen ein Unmut entwickelt. Und ich glaube, das ist ja auch Teil eines größeren politischen Problems, so würde ich argumentieren, letztlich, dass sich die Demokraten, weil sie auch eine akademisch geprägte Partei sind, in eine Richtung entwickelt haben, die sie total losgelöst hat von großen Teilen der amerikanischen Bevölkerung. Also die Demokraten waren mal die Arbeiterpartei Amerikas und das hat sich vollkommen geändert. Und ich glaube, das hängt ja alles auch zusammen. Das ist sozusagen eine Ablösung letztlich dieses akademischen, gebildeten Amerikas entwickelt hat von einer breiteren Schicht in der Bevölkerung, die zu den Republikanern übergelaufen sind, weil sie sich von dieser elitären Bewegung nicht mehr repräsentiert fühlen.
Ich möchte nur gern betonen, dass ja auch die Republikaner eine demokratische Partei waren. Und eins möchte ich ganz gern hinterfragen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Sie hatten gesagt, die Universitäten, ich habe es mir so mitgeschrieben, sollten auch die Reflexionsfähigkeit der linken Lager fördern. Ich meine, reflexionsfähig sollten wir alle sein, egal in welchem politischen Lager wir uns verorten. Und ich weiß nicht, ob Sie das so gemeint haben, aber das ist eben ja genau die Trump'sche Argumentation, dass an Universitäten linke Eliten sitzen, die eben selbst nicht reflektieren. Und das ist ein ganz gefährliches Argument.
Ja, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann stimmt es doch. Also sozusagen, es gab, wenn man sich, und das ist nicht nur ein Harvard-Fall, sondern wenn man sich die Zahlen anguckt, wie sie amerikanische Professoren politisch einschätzen, dann ist die Zahl derjenigen, die sie konservativ einschätzen, immer weiter zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, weil natürlich müssen die Universitäten oder muss an Universitäten auch die Diskussion reflektiert werden, die es in einer breiteren Gesellschaft gibt. Und es heißt nicht, dass ich finde, dass man Trumpisten jetzt sozusagen an die Universitäten holen muss, aber dass man da doch schon ein breiteres Meinungsspektrum auch pflegen sollte.
Genau, es ist halt also nur die Frage, was ist links, wenn die Befürwortung von demokratischen Werten als linksextrem eingestuft wird, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne?
Herr Daub. Naja, also erstens denke ich, worauf sollte es hinauslaufen, wenn nicht ein Affirmative Action Programm für Trumpisten? Nicht? Was sich in den letzten 30 Jahren auch vollzogen hat, ist eben, dass die Republikanische Partei sich ganz, ganz stark von den Universitäten wegbewegt hat und sie zum Feind erklärt hat. Das haben natürlich UniprofessorInnen auch mitbekommen. Ich selber lehre an einer Uni, an der sehr viele konservative Menschen lehren. Die ganze Hoover Institution in Stanford ist da, um Konservativen auf dem Campus einen Diskussionsraum und einen Rückhalt zu geben. Sie ist äußerst reich, äußerst wohlhabend und bringt ganz viele konservative Koryphäen nach Stanford. Sie gehört geleitet von Condoleezza Rice. Und dem Vernehmen nach ist eben auch Condoleezza Rice keine Trumpistin mehr. Dabei würde ich sie eben nicht als Linke bezeichnen. Ich würde Herrn Pfister entgegenhalten, dass wir sehr wohl ein sehr, sehr breites Meinungsspektrum abbilden. Aber wie Frau Ittel auch gesagt hat, zwei Dinge stechen dabei ins Auge. Dieses breite Spektrum hat sozusagen mit dem parteipolitischen Spektrum der USA nur recht wenig zu tun. Das hat aber wirklich mit dem Abdriften der Republikanischen Partei nach rechts zu tun, ins Antidemokratische, um es ganz offen auszusprechen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass das Spektrum eben auf der Universität auch die Gesellschaft als solche nicht abbilden muss. Nicht? Und das ist, so hart muss man das, glaube ich, einfach sagen. Beispiel Klimawandel. Wenn 50% der Amerikaner nicht überzeugt sind, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt, aber 97% der Klimaforscher das sagen, dann ist es nicht der Job der Universität, sich händeringend um Climate Deniers zu bemühen. Nicht? Also mir auch der Anspruch, dass die Uni die Gesellschaft irgendwie abbilden soll, das klappt manchmal. Also ich denke bei, klar, dass wir genauso viele Ökonomen haben sollten, die für, was weiß ich, Tarife sind und die dagegen sind oder sowas. Das wird mir einleuchten. Aber bei vielen der sehr stark politisierten Felder, um die es jetzt der Trump-Regierung gibt, existiert schlicht keine andere Sicht, die man, sag ich mal, auf der Universität repräsentieren könnte. Da gibt es keine Forscher, die man anstellen könnte und so weiter und so weiter. Insofern glaube ich, führt die Behauptung, dass die Universitäten sich sozusagen von den USA abgewandt oder von der US-amerikanischen Gesellschaft abgewandt hätten, ein bisschen in die Irre.
Also diese Erhebung wurde im Jahr 2016 gemacht, also zu Beginn, oder da war Trump noch nicht mal im Amt. Und ich finde es ein bisschen gefährlich, dann auch jetzt irgendwie sozusagen sich auf das Argument zurückzuziehen, konservativ ist gleich antidemokratisch. Es gibt eine starke antidemokratische Bewegung in der Magerbewegung. Und man kann sagen, die Magerbewegung ist an sich antidemokratisch, aber ich halte es für gefährlich zu sagen, die Konservativen in Amerika sind antidemokratisch. Das war ganz lange nicht der Fall und es gibt immer noch viele Konservative in den USA, die fest auf dem demokratischen Boden stehen. Das ist das Erste. Und ich glaube eben sozusagen das Zweite ist, ich würde nochmal den Punkt machen, es braucht, glaube ich, sozusagen ein Reckoning, also eine Anerkennung auch an den Universitäten, dass dieses Meinungsspektrum erweitert werden muss. Also ich sage ja nicht nur, Nicholas Kristof hat in der New York Times schon vor Jahren ein Op-Ed geschrieben, dass konservative Professoren an amerikanischen Universitäten zu einer gefährdeten Spezies gehören. Das Argument hat Larry Summers gemacht. Ich habe oft mit Francis Fukuyama geredet, der an Stanford lehrt, der das so sieht. Ezra Klein hat jetzt gerade ein Buch geschrieben über sozusagen die Zukunft der linken Bewegung, wo er ja letztlich sozusagen im Zusammenhang mit dem Buch auch das Argument gemacht hat, dass die Universitäten sehr stark nach links gerückt sind. Und man kann jetzt sagen, okay, das ist alles kein Problem, das ist alles eine Fantasie von rechts. Ich glaube, es wäre gesünder, gerade vom akademischen Betrieb in Amerika, jetzt ganz unabhängig vom Druck von Trump, ich glaube, ist absolut notwendig, dem Druck von Trump zu widerstehen und dann nicht einfach einzuknicken, aber gleichzeitig sozusagen auch eine Selbstreflexion zu beginnen, was in den vergangenen Jahren schiefgelaufen ist.
Das auf jeden Fall. Wir müssen halt nur, ich hatte ja eben auch gesagt, dass natürlich auch die Republikaner eine demokratische Basis hatten. Und deshalb bin ich froh, dass Sie das jetzt auch noch mal betont haben. Es geht ja aber auch darum, ob jetzt tatsächlich Werte wie Pluralität, Toleranz oder Rede- oder Wissenschaftsfreiheit tatsächlich links sind oder sie einfach Grundpfeiler unserer Demokratie. Und ich plädiere natürlich für Letzteres. Und das ist ja die Gefahr. Und was ich aber auch nochmal wichtig für die Diskussion hier finde, und das Thema haben wir noch nicht so berührt, ist jetzt gar nicht, wie politisch die Universitäten sind, sondern eben wie ja auch der Wert von Wissenschaft derzeit mit den Füßen getrampelt wird. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Dass einfach auch Fakten ja eben nicht mehr oder empirische Fakten ja keinen Wert mehr haben. Und das ist das spielt, aber das hat ja einen ganz großen Einfluss auch auf die Wertschätzung von Universitäten oder eben auch die Behauptungen, an Universitäten sitzen alles nur Linksliberale, die eben uns nicht mehr hören oder die uns die nicht mehr Teil unserer Gesellschaft sein wollen. Also das ist nochmal ein ganz anderes, wichtiges Thema, was wir jetzt hier noch nicht angesprochen haben.
Ja, lassen Sie uns kurz vertiefen, Herr Taub. Wir kennen Trumps Verhältnis zu Fakten. Ist der Trumpismus eine im Kern wissenschaftsfeindliche Bewegung?
Ja, ich würde sagen, das ist schon ein Teil von dem, was Eric Fassin in Frankreich als staatlichen Anti-Intellektualismus bezeichnet hat. Also es ist ganz ähnlich, sagen wir mal, wie die Orbán-Regierung in Ungarn, wird die Universität zum Ziel, weil eben, sag ich mal, gefühlte Wahrheiten nicht mehr reflektiert werden dort. Also das sehe ich, da ist sicherlich viel dabei. Und das ist eben auch ein Grund, warum viele ProfessorInnen sich abgewandt haben, selbst konservative ProfessorInnen sich abgewandt haben davon, weil egal, wie die politisch oder parteipolitisch ticken, die am Schluss dann im Endeffekt eben doch Wissenschaft betreiben wollen und auf evidenzbasiert argumentieren wollen.
In US-Behörden, die über die Vergabe von Fördermitteln entscheiden, da kursieren gerade Listen mit Signalwörtern wie Gender, Hate Speech, Diversity oder Climate Change, Klimawandel. Und Forschungsanträge dazu werden gezielt nach diesen Wörtern durchsucht. Heißt das, Herr Daub, Forschung in diesen Bereichen wird es in den USA in Zukunft nicht mehr geben?
Naja, die Forschung kann jedenfalls nicht mehr von der Bundesregierung unterstützt werden. Und das hängt dann von der Universität ab, ob das zur Abschaffung von einem Forschungszweig führt oder nicht. Es hängt davon ab, wie das Budget für das jeweilige Department oder Programm oder was immer sein mag, dann aussieht. Also es hängt wirklich viel davon ab. Im Großen wird natürlich die Forschung ganz enormen Schaden nehmen. Andererseits fallen dem eben auch ganz viele Sachen zum Opfer, die eigentlich mit diesen Themen nur sekundär zu tun haben. Was vielleicht in Deutschland nicht so rezipiert wird, ist die Tatsache, dass viele KollegInnen solche Sachen in ihre Grants reingeschrieben haben, weil sie dachten, das bringt ein bisschen mehr Geld. Oder weil sie dachten, es sei vielleicht gar nicht falsch. Man könne auch mal reflektieren auf diese Sachen. Das ist genau so eine Form der Selbstreflexion. Nicht? Also, dass ein rein weißes Geologenteam sich überlegt, ja, was ist eigentlich mit Geologie und Race? Also genau die Instanz, die Herr Pfister eigentlich gerade gefordert hat. Und das wird ihnen jetzt zum Verhängnis, sozusagen, dass sie gesagt haben, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Und dann bitten wir eben in einem, was weiß ich, halbe Milliarde Grant noch um 1 Million dafür. Und jetzt wird der ganze Grant gestrichen wegen sowas, ne?
Frau Ittel, Sie haben das vorhin schon angesprochen, die amerikanische Regierung versucht, ihren ideologischen Einfluss nicht nur im eigenen Land durchzusetzen, auch Universitäten andernorts, zum Beispiel in der Schweiz, die Forschungsgelder aus den USA erhalten, haben Fragebogen erhalten. Als Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz angenommen, eine Universität in Deutschland bekäme solch einen Brief, was würden Sie denn der Hochschule raten? Wie soll sie auf diese Anfrage reagieren?
Ja, also ich kann darauf nicht als Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz antworten, weil die HRK hat sich dazu noch nicht geäußert, aber ich sage gerne ganz offen, dass ich hier in meiner Universität gesagt habe, diese Fragebögen, falls sie direkt an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen, werden von diesen Wissenschaftlern nicht beantwortet, sondern es geht immer über die Hochschulleitung. Da muss ich meine Kolleginnen hier an der Hochschule natürlich auch für sensibilisieren. Die Liste, die Sie gerade genannt haben, ist natürlich, die ist ja noch viel umfassender. Da stehen ja auch Worte drauf wie also Woman, ne, oder Women, Frau. Also auch sowas darf in solchen Anträgen oder ist zumindest ein Target in diesen Anträgen. Und natürlich müssen wir hier sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Und die Gefährdung für die deutsche Wissenschaft ist jetzt gerade auch im medizinischen Bereich schon auch sehr, sehr hoch. Es ist ja mehr als, ach, ich schreibe das jetzt mal in meine Anträge, damit ich Fördergelder bekomme, sondern zum Beispiel genderrelevante Unterschiede in der Medizin sind schon mehr als Ideologie. Ne? Und auch Klimaforschung wissen wir auch, meines Erachtens, ich hoffe, da sind wir uns in diesem Kreis einig, ist auch mehr als eine linke Vogue-Ideologie. Und das sind halt Themen, die nicht mehr auch in der Kooperation, in der internationalen Kooperation, dann nicht mehr bearbeitet werden können. Wir wissen ja noch nicht die Konsequenz dieser Daten oder der Informationen, die eingeholt wurden. Aber natürlich ist sehr stark zu vermuten, dass die Fördergelder dann für derartige Kooperationen gekürzt wird. Mhm.
Herr Pfister, Sie haben das, was in den USA unter Trump passiert, als Konterrevolution bezeichnet, haben vorhin auch schon gesagt, das Pendel schwingt jetzt in die andere Richtung. Aber heißt das, wir bekommen jetzt unter anderem an den Universitäten die nächste ideologische Bevormundung?
Nee, das ist der Plan. Also ich glaube, das wäre ja mein Wunsch, dass man irgendwie sozusagen das, was Sie beschrieben haben, was ich auch kritisiert hat an den Universitäten, wenn es da sozusagen einen Reflexionsprozess gegeben hätte und wieder sozusagen die stärker sozusagen zu einem Ort gemacht werden, wo unterschiedliche Meinungen diskutiert werden. Aber auf der Konferenz, wo J.D. Vance geredet hat im Herbst 2022 und wo er, ja, der war ja damals nicht mal nicht Kandidat für die Vizepräsidentschaft, sondern hat sich gerade beworben um das Amt des Senators von Ohio und wo er die Universitäten Feind erklärt hat, war auch so ein rechter Aktivist. Herr Daub kennt den Chris Rufo, mit dem ich da auch geredet habe für mein Buch. Und der sehr, sehr einflussreich war auch jetzt bei dem Kampf gegen die Universitäten, der jetzt läuft. Und der Plan ist ganz klar. Der Plan war jetzt nie, dass man sagt, okay, wir wollen zurück zu einem alten liberalen Ideal der offenen Diskussion, sondern wir wollen quasi den Kampf gegen den Universitäten von rechts und wir wollen, dass da unsere Welt sich durchgesetzt wird. Und das wird jetzt mit einer atemberaubenden Entschlossenheit auch durchgesetzt. Ja.
Ja, doch,
das und wenn ich jetzt noch eins sagen darf, ich glaube, wenn man so will, das ist wahnsinnig tragisch für die amerikanischen Universitäten, aber es ist natürlich wie vieles, was Trump macht, natürlich auch unheimlich dämlich. Also wenn man sich die amerikanischen Universitäten anguckt, also Columbia, Harvard, Princeton, Stanford, die haben einen wahnsinnigen Andrang, nicht nur aus dem Land, sondern aus der ganzen Welt, weil sie als die besten Universitäten der Welt gelten. Und wenn jetzt so das Image dieser Universitäten ruiniert wird, ist es natürlich auch, also von der Warte aus gesehen, ein echter Blow für den Wissenschaftsstandort Amerika.
Herr Daub, bisher war die Professur in den USA ja der Traum vieler Forscherinnen und Forscher, galt als Krönung einer akademischen Karriere. Wird sich das jetzt ändern?
Ja, ich denke schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Menschen sich den einwanderungstechnischen Risiken allein schon aussetzen wollen. Ich denke, das wird verschiedene Felder und verschiedene Forschungsbereiche irgendwie anders betreffen, aber ich denke, generell ist die Tendenz nicht gut. Das soll ja auch die Signalwirkung sein. Herr Pfister beschreibt das sozusagen als dämlich. Ich glaube, es ist bewusst gemacht. Handelt sich um eine bewusste Schwächung. Also genau, ob die Konsequenzen alle in ihren Einzelheiten überschauen können, das wage ich zu bezweifeln, wagt man bei Trump immer zu bezweifeln. Aber generell ist eine Schwächung der Universitäten für die Trumpisten, glaube ich, kein Net Negative.
Das heißt, Trump will den Brain Drain?
Ja, denke ich schon. Also die Uni, als Herr Pfister als das liberale Ideal bezeichnet hat, das ist für die ein Problem. Das ist eine alternative Interpretationsquelle, alternative Quelle von Expertise und Autorität und die muss aus der Welt geschafft werden. Ich würde nur behaupten, dass diese Universität deswegen so erfolgreich war in den letzten 40 Jahren, weil sie genau so einen Raum geschaffen hat. Und ich würde da eben nicht von einer Konterrevolution sprechen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Trumpisten das nicht wollen, diese Universität nicht wollen, weil sie eben eine mögliche Basis für Widerspruch darstellt und bereitstellt.
Also ich finde es wirklich interessant zu sehen, weil J.D. Vance zum Beispiel war auf so einer Konferenz zur künstlichen Intelligenz in Paris und hat da so eine sehr breitbeinige Rede darüber gehalten, dass Amerika natürlich die führende Macht ist bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und es soll bitte auch dabei bleiben. Und das ist ja nur deswegen so, weil es Universitäten wie Stanford gibt und das Silicon Valley und die Zusammenarbeit von den Universitäten da mit diesen Unternehmen, die es ermöglichen, dass es da so einen fruchtbaren Austausch gibt. Ja, also auf der einen Seite will die Trump-Regierung, dass man da führend ist und dass irgendwie die besten Wissenschaftler da arbeiten. Auf der anderen Seite tun sie alles dafür, dass der Ruf dieser Universitäten zerstört wird. Also ich glaube, je mehr ich diese Trump-Regierung beobachte, umso mehr komme ich zu dem Schluss, dass die sozusagen diese Widersprüche gar nicht sehen in ihrer ganzen sozusagen Planlosigkeit.
Ich glaube aber nicht, dass die Trump-Regierung möchte, dass die Wissenschaftler auf Top-Niveau arbeiten, sondern sie möchten ökonomisch Top-Entscheidungen treffen, die dann natürlich ihnen in die Hände spielen. Und da spielt einfach Wissenschaft keine Rolle. Und deshalb wird eben auch Wissenschaft und die Universitäten so als Feindbild betrachtet. Und ich glaube auch, dass das Brain Drain, der da vielleicht passieren wird, ist natürlich Trump nicht wichtig, aber es ist auch ihm eigentlich egal, ob die Leute jetzt bleiben oder gehen, weil die Wissenschaft wird eine ganz andere Rolle spielen und zwar keine Rolle in politischen Entscheidungen. Das ist ja das Wichtige. Wissenschaftliche Ergebnisse werden keine Rolle in politischen Entscheidungen spielen.
Ja. Die Frage mit dem Feindbild, die ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, Teil dieses Widerspruchs, den Herr Pfister und Frau Itteler jetzt beschreiben, speist sich einfach daher, dass es im Grunde genommen keine Bildungspolitik auf republikanischer Seite oder auf trumpistischer Seite gibt. Es gibt ein Feindbild. Und Feindbilder können oder sind häufig bekanntlich innerlich zerrissen und sozusagen wenig konsistent. Und genau das ist eben das Problem. Die Trump-Regierung ist angeblich pro Militär, kann aber eigentlich mit echten Militärs nichts anfangen. Sie will die amerikanische Wirtschaft stärken, scheint aber auch die amerikanische Wirtschaft nicht ganz zu verstehen. Und genauso funktioniert es mit den Universitäten. Man hat so ein Gefühl, früher waren die mal besser, früher waren die mal stärker. Und jetzt lacht uns die Welt aus, was weiß ich, wegen unserer Wokeness oder sowas. Und im Grunde genommen ist es die Möglichkeit, zwei Gedanken gleichzeitig zu haben. Einerseits sind wir dominant und wollen dominant sein. Andererseits mögen wir diese Menschen nicht und möchten sie alles andere als dominant sehen. Und das ist eben, das muss man sagen, die Aussage von J.D. Vance 22, obwohl in dieser Schärfe vielleicht präzedenzlos, steht am Ende einer sehr, sehr langen Entwicklung in dieser Partei, die sagen wir mal, mit dem realen Campus relativ wenig zu tun hatte, sondern eben wirklich mit der Schaffung eines Trugbildes. Und jetzt bezieht sich eben die Regierung eher auf das Trugbild als auf die real existierenden Institutionen. Mhm.
Frau Itteler, Bettina Martin von der SPD, die Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz, die hat vor kurzem gesagt, Trumps Politik sei eine Chance für den Forschungsstandort Deutschland. Die Vorstellung, dass jetzt amerikanische Spitzenforscher reihenweise nach Deutschland kommen, ist die realistisch?
Nein. Natürlich werden, und da stimme ich vollkommen zu, werden mehrere Personen die USA jetzt verlassen und weniger dorthin gehen. Wir haben auch die deutschen Wissenschaftsorganisationen führen seit vielen, vielen Jahren eine Tagung, einmal an der Ostküste und einmal an der Westküste jährlich wechselnd statt. Die heißt GAIN, wo wir versuchen, deutsche Wissenschaftlerinnen und inzwischen auch Personen aus Südamerika und auch aus Kanada zu gewinnen für unser Wissenschaftssystem. Da denken wir natürlich schon auch, dass das dieses Mal im August wird die stattfinden, diese Tagung sehr populär sein wird und wir da sehr gefragt sind. Trotzdem können wir natürlich nur sehr begrenzt Professuren, die für amerikanische Kolleginnen auch attraktiv sind, vorhalten.
Mhm. Herr Daub, Timothy Snyder, Marcy Shaw, Jason Stanley, drei prominente Forscher, die angekündigt haben, die USA in Richtung Kanada zu verlassen. Die werden jetzt teilweise als Verräter beschimpft, als Feiglinge, die ihr Land im Stich lassen. Wie ist das bei Ihnen? Wie oft haben Sie schon darüber nachgedacht, wegzugehen?
Ich denke, einen Plan B haben mittlerweile viele, die, sag ich mal, wie Sie es erwähnt haben, auf Green Card sind oder eben in Forschungsbereichen sind, die dieser Regierung nicht genehm sind. Aber Frau Itteler hat ganz recht, Perspektiven sind natürlich fragwürdig, wenn man nicht Jason Stanley oder Timothy Snyder heißt.
Das wollte ich gerne noch ergänzen. Wir hatten jetzt gerade auch eine Sitzung, wo wir ein starkes Plädoyer formuliert haben, dass eben, also auch wenn dieses 1000-Personen-Programm umgesetzt wird, wir eben auch darauf achten müssen, dass eben wir hier nicht nur die Personen zu uns holen, die vielleicht gar nicht so gefährdet sind in den USA, ne, sondern eben auch Personen, die sich um Diversity-Themen oder die eben sich vielleicht auch nicht einer Gendergruppe genau zuordnen und so weiter, hier genauso mit berücksichtigen wie die Spitzenforscherinnen.
Mhm. Herr Pfister, die Frage ist ja auch, natürlich könnten deutsche Universitäten offensiv um Forscher aus den USA werben, aber angesichts der angespannten Beziehungen zur US-Regierung auf ganz verschiedenen Ebenen, ist das politisch klug oder würde das Trump nicht nur mehr reizen?
Nee, also da hätte ich jetzt null Skrupel, ehrlich gesagt. Ich meine, erstens fährt er Schlitten mit seinen alten Partnern in Europa. Zweitens erklärt er die Universitäten zum Feind. Wenn dann Leute sagen in den USA, Spitzenforscher, also wir wollen in diesem Land nicht mehr leben, wir gehen lieber nach Europa, dann finde ich, sollten wir die mit offenen Armen aufnehmen. Also das muss ja nicht nur an Universitäten geschehen. Das kann ja auch in Unternehmen und in universitätsnahen Institutionen passieren. Also da würde ich sagen, wäre es doch absolut richtig, dass wenn jemand uns so sozusagen den Konflikt erklärt, dass wir dann auch sagen, ja, wir sind gerne bereit, Spitzenforscher in Deutschland aufzunehmen. Es gibt ja viele Bereiche, ich habe die künstliche Intelligenz schon erwähnt, wo wir sehr, sehr hinterherhinken und wo wir wirklich Leute brauchen könnten, die Europa voranbringen.
Es muss doch finanziell auch unterstützt sein, Herr Fitzer. Das können, also Universitäten können da nicht viel bieten derzeit.
Kann man ja politisch ändern und würde ich sagen, und es muss ja nicht nur an Universitäten sein. Also es kann ja auch sein, dass dann Unternehmen sagen, also wir werden einfach dadurch, dass wir eine stabile Demokratie sind, einfach ein attraktiverer Standort.
Flucht vor Trump, wie bedroht ist die Wissenschaft in den USA? Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Literaturwissenschaftler Adrian Daub, der Journalist René Pfister und die Präsidentin der TU Braunschweig, Angela Ittel. Am Mikrofon war Michael Riesel.